Deutschlandfunk Kultur. Der Strawinsky-Guide.
Wenn die Gondeln Trauer tragen. Vor 50 Jahren, am 6. April 1971, wurde Igor Strawinsky in Venedig in solch einer schwarzen Gondel zum Friedhof gefahren. Venedig, es war sein Sehnsuchtsort. Ein aufregendes, pralles Leben hatte er hinter sich. Dabei sorgte er immer wieder dafür, Aufmerksamkeit auf seine Person zu ziehen.
Strawinsky hat ein Händchen dafür, immer im Gespräch zu bleiben. Allein durch Provokation. Erste Provokation: Nach dem Jurastudium entscheidet er sich doch für die Musik. Zweite Provokation: Er heiratet heimlich, still und leise seine Cousine ersten Grades. Die nächste große Provokation richtet er gegen sich selbst und schreibt ein großes Ballett. Die Gattung mochte er zwar, in St. Petersburg liebt jeder das Ballett, aber er findet, dass das Ballett
im Begriff war zu versteinern.
Doch dann trifft er auf die Truppe um den Manager Diaghilev, der das Ballett mit neuen freien Bewegungen revolutioniert. Für ihn schreibt er seinen Feuervogel. Die Märchenerzählung um den Prinzen, der mit Hilfe des Feuervogels seine Braut erlösen kann, reißt Strawinsky zwar nicht vom Hocker, dafür bietet sie ihm aber die Möglichkeit, seinem Lehrer Rimsky-Korsakow die Stirn zu bieten. Seine Musik ist dabei zwar noch ganz und gar romantisch-russisch, aber die Rhythmen, ein großes Durcheinander. Für Rimsky-Korsakows Ohren und vor allem für die Füße der Balletttänzerinnen und Balletttänzer. Die sind ein eindeutiges 1, 2, 3 gewohnt. Aber Igor wechselt ständig den Takt und stört damit die schöne Gleichmäßigkeit. Doch die Tänzer sind begeistert von der Musik und legen sich ins Zeug. Die Premiere im herrlichen Paris ist ein glatter Erfolg. Gleich wird ein neues Ballett bei ihm gebucht. Aber Igor will sich erstmal erholen. Mit einem Klavierkonzert. Dabei hallen die Bühne und der Glam nach und schon tauchen beim Komponieren Bilder auf. Eine sich bewegende Gliederpuppe. Und es wird wieder ein Ballett draus. Petruschka, das ist der Name der Hauptfigur, ein durch Magie lebendig gewordener Hampelmann, der sich in eine schöne Ballerina-Puppe verliebt. Die Provokation richtet sich dieses Mal gegen die Musiker. Sie müssen ein Wirrwarr von Tonarten akzeptieren. Wo sich sonst ein Orchester, zumindest für eine Passage, auf eine Tonart einigt, stellt sich Strawinsky wie ein Hütchenspieler hin und verwirrt alle. Frech setzt er C-Dur, Fis-Dur, B-Dur und noch viel mehr einfach übereinander und treibt Klarinetten, Klavier und Streicher in den musikalischen Wahnsinn. Für die Zuhörer aber passt es, denn sie sehen ja gerade einen Jahrmarkt und da wirbelt ja auch alles durcheinander. Provokationserfolg Nummer 2. Übertrumpft wird das von Nummer 3, seinem Frühlingsopfer. Hier stellt sich Strawinsky einigem entgegen. Zum Beispiel setzt er einen Stachel gegen Wagner. Dessen ganzer Zauber um alte deutsche Sagen bezeichnet er als
erbärmliche Ästhetik.
Er sieht darin eine banale Imitation eines Kultes. Dem setzt er die Welt des heidnischen Russlands entgegen. Eine Jungfrau tanzt sich als Frühlingsopfer zu Tode. Stampfende Rhythmen dominieren das Werk. Blockartig bewegen sich die Tänzer. Bei einer Probe kommt es zum Eklat. Strawinsky ist mit den gewählten Tempi nicht einverstanden. Er setzt sich ans Klavier und stampft mit Fäusten den Rhythmus. Mit Füßen und Kopf. Die Hände greifen ab und zu die Akkorde. Der Choreograf ist entsetzt, dass sich Strawinsky nicht dem tänzerisch Möglichen beugen will. Als das Schimpfen nicht hilft, setzt Igor auf Geduld. Stundenlang erklärt er der Solotänzerin Takt für Takt, was seine Musik meint. Die Aufführung wird ein Skandal, denn das Pariser Publikum ist nicht an diese Kantigkeit gewöhnt. Als die Tänzerin mit verdrehten Füßen und zitternden Händen am Gesicht auf der Bühne steht, kommen Zwischenrufe: Ein Arzt, ein Zahnarzt, zwei Zahnärzte. Das geht um die Welt. Danach wollen alle Musik von Strawinsky. Allerdings sind von nun an alle auf so einen Skandal aus. Strawinsky ist zum Skandalkomponieren verdammt. Doch er denkt nicht dran.
Ich kann nicht komponieren, was man von mir verlangt. Das hieße, mich selbst zu wiederholen. Das ist die Art, wie Leute sich ausschreiben.
Anderes muss her. Dabei wendet sich Strawinsky von der Avantgarde ab. Er entdeckt seine Liebe zur alten Musik. Er fängt an, neoklassizistische Werke zu komponieren, also den Stil von Bach, Pergolesi und Haydn sich anzueignen. Sein Ballettfreund Diaghilev konfrontiert er mit einem Werk, das zwar mit alter Musik spielt, aber völlig neu zusammenmontiert ist. Die Reaktion: Schockzustand, denn sein Freund hatte etwas Liebliches erwartet.
Er ging umher mit einem Gesicht, das das beleidigte 18. Jahrhundert auszudrücken schien.
Igor hatte Pergolesis Musik korrigiert, in seine musikalische Sprache übersetzt und daraus das Ballett Pulcinella gemacht. Wieder ein Volltreffer. Da holt ein anderer aus und provoziert zurück, Arnold Schönberg, der Mann mit der Zwölftontechnik, die Strawinsky noch verachtet. Schönberg schreibt eine Satire.
Ja, wer trommelt denn da? Das ist der kleine Modernski, hat sich einen Bubikopf schneiden lassen. Sieht ganz gut aus, wie echt falsches Haar, ganz der Papa Bach.
Am Lebensende wendet sich Strawinsky genau dieser so verhassten Zwölftontechnik zu. Die Welt schüttelt den Kopf, genauso wie bei seiner allerletzten Russlandreise 1962. Hofiert wird er da, obwohl er längst für die Musik steht, die das Regime verachtet, den Jazz und den Tango. Und auch dieses Mal zeigt er sich unverblümt unangepasst. Bei einer hochoffiziellen Begrüßung reicht Strawinsky zum Gruß seinen Stock. So taten es einst die Zaren, die Unwürdigen nie die Hand reichten.